Hallo, herzlich willkommen zu Burn Rate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier mit Gicho Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir sind bald bei Folge 100, heute Folge 98. Wir nehmen auf am Mittwoch, dem 3. Juni um 21 Uhr am Abend. Dieser Podcast wird gesponsert von unseren Partnern Omnium und Upscale.ch. Ja, Gi, hallo, was sind heute die Themen?
Ja, heute geht es in den News um das neue Startup Days Stimmungsradar, die Investments des Technologiefonds und den Trend von SaaS hin zu Physical AI. Im Schwerpunktthema sprechen wir dann mit Michael Stucki, dem CEO von der Swiss Startup Association, über die neue Startup Agenda Schweiz. In der Hörerfrage klären wir dann, wann Venture Capital wirklich sinnvoll ist und wann man sich damit vor allem einen Wachstumsdruck, höhere Erwartungen und weniger Freiheit einkauft. Zum Schluss schauen wir wie immer auf die wichtigsten Deals der Woche.
Ja, starten wir mit den News. Die Stimmung in der Schweizer Startup-Szene ist etwas besser als im vergangenen Jahr. Das zeigt das neue Barometer der Swiss Startup Days. Rund 300 Personen haben an der Umfrage teilgenommen und gut 70% blicken optimistisch oder sehr optimistisch sogar auf die kommenden 6 Monate. Im Vorjahr waren es noch knapp 67%. Als größte Hürde gilt weiterhin der Zugang zu Kapital. Gleichzeitig werden Bürokratie und Regulierung zunehmend als Belastung wahrgenommen. Auffällig ist auch, der Mangel an erfahrenen Führungskräften scheint sich deutlich abgeschwächt zu haben. Yagi, wie ordnest du diese insgesamt positive Stimmung denn ein?
Ja, man kann auch sagen, das ist sicher mal ein gutes Signal. Viele Gründerinnen und Gründer scheinen sich an das wirtschaftlich und geopolitisch doch anspruchsvolle Umfeld angepasst zu haben. Gleichzeitig darf man die Zahlen aber nicht überinterpretieren. Ich meine, der Zugang zu Kapital, der bleibt für mehr als ein Drittel der Befragten das größte Problem. Optimismus bedeutet also nicht automatisch, dass die Rahmenbedingungen einfacher geworden sind. Man muss ja als Unternehmer doch immer etwas optimistisch sein, sonst würde man sich ja den Herausforderungen, die einem da gerade in der frühen Phase hingestellt werden, auch nicht wirklich stellen und den Weg gehen, den es braucht, um auf den Mount Everest hochzuklimmen.
Ja, besonders stark kritisiert werden eben Bürokratie und Regulierung. Ich habe es erwähnt. Was müsste sich aus deiner Sicht dann verbessern?
Ja, wir haben ja dann noch gleich Michi Stucki zu Gast. Der wird uns da sicherlich auch noch ein paar Themen dazu sagen. Aber ich meine, hier in Kürze, Startups, die brauchen vor allem einfach einfachere und besser abgestimmte Regeln. Heute gibt es teilweise unterschiedliche Anforderungen, je nach Kanton. Dann kommen komplexe Verfahren und eine eher risikoaverse Regulierungskultur dazu. Und gerade junge Unternehmer und Unternehmen, die verlieren dadurch viel Zeit und Ressourcen. Positiv hingegen ist, dass der Zugang zu erfahrenen Führungskräften offenbar besser geworden ist. Das freut mich natürlich sehr zu hören, dass die Empfindung da so ist. Und das kann für das weitere Wachstum der Szene natürlich auch entscheidend sein.
Sehr gut. Ja, kommen wir zur zweiten News. Wir haben eine spannende Neuigkeit aus dem Schweizer Cleantech-Ökosystem. Der Technologiefonds hat seit Juli 25 insgesamt 13 weitere Firmen in das Portfolio aufgenommen. Damit unterstützt der Fonds inzwischen 134 Firmen, war mir nicht bewusst und ja, ist wirklich viel, muss ich sagen. Das Instrument ist interessant, weil es eben nicht nur um klassische Startup-Finanzierungen durch Eigenkapital geht. Der Technology Fund vergibt Garantien von bis zu 3 Millionen Franken. Dadurch erhalten Cleantech-Unternehmen Zugang zu attraktiveren Bankkrediten, ohne direkt weitere Anteile abgeben zu müssen. Das ist sogenanntes Non-Dilutive Funding. Insgesamt stehen inzwischen Garantien von 277 Millionen Franken aus. Laut Technology Fund haben die unterstützten Firmen über die vergangenen 10 Jahre kumuliert rund 12,9 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente eingespart oder vermieden. Und unter den 13 neuen Unternehmen sind einige bekannte Namen. Librec zum Beispiel recycelt große Lithium-Ionen-Batterien und gibt eine Rückgewinnungsquote von 97% an. Voltiris kennen wir bestens, entwickelt Solarmodule für Gewächshäuser, die bestimmte Lichtanteile in Strom umwandeln. Oder Loft Dynamics baut kompakte VR-Flugsimulatoren für die Pilotenausbildung. Ja, Guy, ist dieses Modell aus seiner Sicht ein unterschätzter Hebel für Startups? Also Bankkredite mit staatlicher Garantie, statt immer sofort die nächste Equity-Runde zu planen?
Ja, ich würde schon sagen, dass es häufig unterschätzt wird, aber man muss auch sagen, dass es besonders bei Unternehmen, die ein bereits funktionierendes Produkt haben, erste Umsätze und auch klar planbare Investitionen auf dem Programm haben, dann kann Fremdkapital deutlich sinnvoller sein als weitere Equity, also weitere Verwässerung für die Gründer. Aber es ist kein Ersatz für Venture Capital, für sehr frühe Startups, early in der Pre-Seed-Phase mit einem hohen Tech-Risiko und noch wenig Umsatz. Da bleiben Equity-Investments meistens unverzichtbar. Spannend ist das Modell vor allem in der Phase, wo ein Unternehmen skalieren will, neue Anlagen bauen, mehr Produktionskapazitäten erstellen will oder einfach Infrastruktur oder Working Capital benötigt für ihr Geschäftsmodell. Max, ist es dann auch ein Zeichen dafür, dass Cleantech-Startups langsam erwachsener werden, also von reinen Forschungsprojekten hin zu Unternehmen, die tatsächlich bankfähig sind?
Teilweise würde ich sagen, ja, die Liste zeigt eine große Bandbreite von Themen, wie wir gehört haben. Das sind nicht nur Ideen auf dem Papier, sondern inzwischen auch Lösungen mit konkreten Use Cases. Gleichzeitig darf man das Risiko nicht unterschätzen. Viele Cleantech-Modelle brauchen viel Kapital und haben sehr lange Sales Cycles. Die Garantie nimmt der Bank einen Teil des Risikos ab. Das kann dann genau der Baustein sein, der zwischen einem guten Pilotprojekt und einem skalierbaren Unternehmen fehlt. Kommen wir zur dritten News. Jahrelang war das Standardrezept im Venture Capital ziemlich eindeutig. Software bauen, schnell skalieren, hohe Margen erzielen, dann Exit. Doch im KI-Zeitalter verändert sich diese Logik gerade fundamental. Ja, der Grund ist schon fast paradox. Software lässt sich heute immer schneller entwickeln und dadurch wird klassische Software teilweise auch leichter austauschbar. Neue KI-Tools können Funktionen, für die früher ganze Startups gegründet wurden, in kürzester Zeit nachbauen. Das Kapital wandert deshalb zunehmend in Bereiche, die sich nicht so einfach kopieren lassen, wie Chips, Energie, Rechenzentren, Fertigung, Robotik oder eben sogenannte Physical AI. Also Maschinen, die ihre Umgebung verstehen und komplexe Aufgaben in der realen Welt ausführen können. Das ist ja auch, wenn ich diese Bemerkung mir erlauben darf, der Schwerpunkt der Investmentthese von Koyo, unserem Fonds. Ja, die Zahlen sind bemerkenswert. Laut PitchBook stiegen die weltweiten VC-Investments in Robotik und Physical AI von $4.2 Milliarden im Jahr 2019 auf $26 Milliarden im Jahr 2025. Und bis zum 20. Mai 2026 waren bereits mehr als $23 Milliarden investiert worden in diesem Jahr. Das ist doch beachtlich. Guy, erleben wir hier gerade den nächsten KI-Hype oder ist das tatsächlich ein grundlegender Strategiewechsel im Venture Capital?
Ja, vielleicht, bevor ich dir antworte, wir haben das Thema der Shift von SaaS zu Physical AI auch gerade in unserer letzten Newsletter, die wir heute Morgen publiziert haben, von Koyo aufgenommen. Ihr könnt diese gerne nachlesen. Wir haben den Link via LinkedIn versendet in einem Post. Happy to have comments von allen Hörern. Und ja, ist es ein Hype oder ist es tatsächlich ein Strategiewechsel? Natürlich ist Physical AI aktuell ein bisschen gehypt. Physical AI, Robotics oder Deep Tech, wenn das Investoren hören, dann entsteht schnell mal eine gewisse Goldgräberstimmung. Gerade bei Robotik-Startups, da sehen wir teilweise extrem hohe Bewertungen, obwohl zum Teil die Unternehmen wirklich noch fast keinen Umsatz erzielen, noch weit weg sind von einem guten Geschäftsmodell. Aber hinter dem Trend, da steckt eben auch eine echte strukturelle Veränderung. Bei klassischer Software, da war lange entscheidend, wie schnell ein Unternehmen ein Produkt entwickeln und vertreiben konnte. Heute sinken diese Entwicklungskosten durch KI massiv. Das ist gut für die Gründer. Es bedeutet aber auch, dass Produkte leichter nachgebaut werden können und verdrängt werden können. Und der Software-Mode, der ist dann halt einfach nicht mehr so groß, wie der früher war. Bei Hardware, Chips, Energieinfrastruktur oder auch industriell Fertigung, dort ist es ganz anders. Dort braucht man Kapital, Fachwissen, Lieferketten, Produktionskapazitäten und häufig auch Jahre an Entwicklung. Und das macht die Unternehmen dann eben schwerer kopierbar und das baut eben einen tiefen Moat, einen starken Burggraben. Der Nachteil natürlich, müssen wir vielleicht hier auch beleuchten, diese Investment die sind deutlich komplexer und riskanter. Nicht jeder Investor, der SaaS verstanden hat, kann automatisch beurteilen, ja, ob hier so eine Physical AI, ein Roboter oder ein neues Material ja, tatsächlich funktionieren kann in diesen Märkten und auch nachhaltig ein gutes Unternehmen aufgebaut werden kann im Sektor. Bedeutet das denn in deinen Augen, Max, dass die klassische Software-Startup-Story nun vorbei ist?
Das glaube ich nicht, aber ich glaube, die Anforderungen, die steigen schon eindeutig. Software verschwindet nicht. Im Gegenteil, auch Robotik, Rechenzentren und Fabriken brauchen ja Software. Aber ein Startup, das eben lediglich eine einzelne Funktion anbietet, wie das in der Vergangenheit oft der Fall gewesen ist, da ein solcher Startup wird es eben schwerer haben. Ich meine, viele solche Funktionen können direkt von großen KI-Plattformen integriert oder sehr schnell nachgebaut werden. Das wissen wir, das wissen, glaube ich, alle. Spannend bleiben aus meiner Sicht vor allem drei Kategorien, also Software, die tief in die Geschäftsprozesse integriert ist und über proprietäre Daten verfügt. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Zweitens Software, die direkt vom KI-Infrastrukturboom profitiert, zum Beispiel Tools, mit denen Unternehmen flexibel zwischen unterschiedlichen Chips oder Modellen wechseln können. Das haben wir auch schon gesehen, solche Cases. Und drittens Unternehmen, die eben Software und physische Infrastruktur intelligent kombinieren. Genau dort könnte Physical AI langfristig besonders relevant werden und dort spielt eben auch die Software eine wichtige Rolle. Also Software ist nicht tot. Ich glaube, Software allein reicht als Investmentthese immer seltener aus.
Ja, und vielleicht kann man auch sagen, für VCs beginnt ja doch eine neue Phase. Statt nur auf schnelle Skalierung und niedrige Grenzkosten beim SaaS-Startup zu schauen, müssen wir wieder stärker über Produktionskapazitäten, Lieferketten, Energiebedarf, IP, technologische Machbarkeit etc. nachdenken. Anders gesagt, Silicon Valley is back. Wir gehen wieder zurück zu den Chip-Entwicklungen, wo ja das Venture Capital eigentlich auch seine Ursprünge hat in den alten Zeiten. Deshalb heißt sie auch Silicon Valley.
Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher. Unser Partner Omnium ist eine innovative Plattform für Wachstumsfinanzierung. Omnium ist der One-Stop-Shop für Finanzierungsrunden, denn sie bieten einen komplett digitalen, schlanken und kosteneffizienten Prozess inklusive Legal Framework, InvestorInnen-KYC und Zahlungsabwicklung an. Wer bei Omnium raised, hat die Wahl, eine Private Round zu machen und nur die Plattform für seine Investment Opportunity zu nutzen. Oder er wählt die Private Round Plus mit zusätzlichem Zugang zu 10.000 registrierten InvestorInnen. Wer eine öffentlichkeitswirksame Runde mit möglichst großer Breitenwirkung machen möchte, wählt die Public Round, wo das Angebot allen InvestorInnen zugänglich gemacht wird. Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher. Willst du mit deinem Startup schnell und erfolgreich skalieren und nicht nur wachsen? Dann ist das Upscaler-Programm genau das Richtige für dich. Es verschafft dir Zugang zu unserem großen Pool von GründerInnen, UnternehmerInnen und passenden InvestorInnen. Über 50 Startups haben bereits in mehr als 500 Workshops profitiert und ihr Business national wie international skaliert. Willst auch du von dieser persönlichen und individuellen Förderung profitieren? Alle Informationen findest du unter www.upscaler.ch.
Kommen wir zum Schwerpunktthema. Die Schweiz gilt als eines der innovativsten Länder der Welt. Wir haben starke Hochschulen, international führende Forschung und einen attraktiven Wirtschaftsstandort. Und trotzdem hören wir aus der Startup-Szene immer wieder dasselbe. Gründen in der Schweiz ist vergleichsweise gut möglich, aber sobald ein Unternehmen wachsen und international skalieren will, dann wird es schwierig hierzulande. Es fehlt an genügend Wachstumskapital, Mitarbeiterbeteiligungen sind kompliziert, Bewilligungen für internationale Talente dauern oft lange, Spin-offs kämpfen mit bürokratischen Hürden und viele politische Prozesse bewegen sich deutlich langsamer als die Unternehmen, um die es geht. Genau hier setzt die neue Startup-Agenda Schweiz an. Das Positionspapier formuliert konkrete Reformvorschläge in drei Bereichen: Talente, Arbeitsmarkt, Kapital und Finanzierung sowie Staat und Regulierung. Die zentrale Frage ist nun, wie wird aus einer Agenda tatsächlich Veränderung? Darüber sprechen wir heute mit Michael Stucki, CEO der Swiss Startup Association. Wir möchten verstehen, welche Reformen zuerst angegangen werden, wie die Einflussnahme auf Politik und Verwaltung konkret funktioniert und woran sie sich in einigen Jahren messen lässt. Michi, herzlich willkommen bei Burnrate.
Danke, Guy. Danke, Max.
Ja, Michi, du bist ja seit Anfang April CEO der Swiss Startup Association. Was hat dich an dieser Aufgabe so gereizt und warum hast du dich für die SSA entschieden?
Wie ihr ja wisst, habe ich eine längere Karriere hinter mir, bin schon ein bisschen älter und habe wahrscheinlich die verschiedensten Facetten des Unternehmertums miterleben dürfen, sei das ganz früher als Banker auf der Finanzseite, dann als Unternehmer, dann auch wieder als VC auf der Finanzseite. Und ich denke, es war für mich eine super Herausforderung, jetzt alles unter einen Hut zu bringen und zu schauen, ob wir da gemeinsam das Ökosystem noch weiter nach vorne bringen können.
Ja, super. Anfangsjahr habt ihr ja die Startup Agenda Schweiz publiziert, also die SSA. Das Positionspapier erhält eine breite Palette an Reformvorschlägen. Was war der konkrete Auslöser für die Startup Agenda? Und welches Problem wolltet ihr damit lösen, das bisher zu wenig adressiert wurde?
Ja, Guy, du hast es anfangs erwähnt. Wir liegen seit Jahrzehnten fast schon ganz vorne in Innovationsrankings. Gleichzeitig sind wir aber im internationalen Standortwettbewerb eher im Zurückschritt, würde ich mal sagen. Insbesondere, wenn es darum geht, Startups wachsen und skalieren zu wollen. Und was sicherlich fehlte, war eine gebündelte, politisch breit abgestützte Stimme des gesamten Ökosystems. Und das ist eigentlich genau das, was diese Startup-Agenda sein will. Es soll die Stimme der Startups des Ökosystems in Bern sein. Und wichtig dabei ist, sie wurde gemeinsam mit Partnern aus verschiedenen Bereichen des Ökosystems, sei das Investoren, sei das Ökosystemplayer, aber auch Politik, gemeinsam erarbeitet. Wir sind überzeugt, dass das Ökosystem sich jetzt wirklich zusammengerauft hat, weil wir alle denselben Leidensdruck spüren und alle das gemeinsame Ziel haben, das Ökosystem nach vorne zu bringen.
Ja, da hoffen wir doch, dass da mal die Revolution gestartet wird in unserem heimischen Bern. Die Agenda, die umfasst ja 3 große Themenfelder und insgesamt 20 Maßnahmen, Talente, Kapital sowie Staat und Regulierung. Ich habe es vorher erwähnt. Welche Maßnahmen stehen denn in der ersten Phase jetzt konkret ganz oben auf der Prioritätenliste und vielleicht auch wieso gerade diese?
Also ich glaube, es ist auch wichtig, mal zu unterscheiden, dass es laufende parlamentarische Prozesse gibt und aktiv gesetzte Prioritäten. Es ist nicht so, dass im Bundeshaus gar nichts läuft. Es laufen bereits mehrere relevante Vorstöße, 2 zum Beispiel im Bereich Mitarbeiterbeteiligung, 1 zu Innovationszonen für Startups sowie ein Vorstoß, der Startups ermöglichen sollte, Militäranlagen der Schweiz zu nutzen. Also diese Vorstöße, die sollen auch weiter begleitet und aktiv unterstützt werden. Dann gibt es eben diese 3 klar gesetzte Prioritäten, die wir direkt aus dem Startup-Ökosystem aufgenommen haben. Also sie haben wir nicht aus den Fingern gesogen, sondern das war wirklich unsere Member, die gesagt haben, hier brennt's. Das erste ist das Thema Mitarbeiterbeteiligung. Das ist sicherlich eine Kombination aus kantonalen und nationalen Maßnahmen, die nötig sind, die als ganz dringendes Thema in der gesamten Startup-Community als dringendes Thema gilt. 2. die Mobilisierung von Kapital. Ihr kennt das nur zu gut. Wie können wir mehr Investoren, insbesondere im VC-Bereich, für größere Finanzierungsrunden von Schweizer Startups und Scale-Ups gewinnen? Also da das Ganze attraktiver zu gestalten. Und 3. sicherlich das Thema Arbeitsbewilligungen für Leute aus Drittstaaten. Das Thema wird immer wichtiger, weil es halt immer mehr Talente braucht. Wir haben sehr, sehr viele, insbesondere im wissenschaftlichen Bereich. Nichtsdestotrotz, es braucht auch noch andere Leute und die müssen wir zum Teil halt aus diesen Drittstaaten holen. Also das ist sicherlich auch ein ganz dringendes Thema. Ich möchte vielleicht hier auch noch anführen, es gibt durchaus gangbare Wege. Leute im Ausland machen uns das vor. UK zum Beispiel mit sehr guten, attraktiven Bedingungen für ESOPs. In Kanada und Estland gibt es ein Startup-Visa. Das kriegt man innerhalb von wenigen Wochen statt mehrere Monate. Also auch da, vielleicht muss man sich auch an gewissen Dingen orientieren, die es bereits gibt und nicht das Rad neu erfinden.
Ja, du sagst, dass viele Forderungen sind ja nicht neu bei Mitarbeiterbeteiligungen, Arbeitsbewilligungen, aber auch bei Pensionskasseninvestments wird ja seit Jahren über Verbesserungen gesprochen. Man sagt, das kommt jetzt dann. Was stimmt euch zuversichtlich oder dich zuversichtlich, dass diesmal tatsächlich Bewegung entsteht?
Wie eingangs erwähnt, das ist ja nicht von uns alleine entstanden, dieses Papier. Es ist gemeinsam mit 18 Partnern aus dem gesamten Ökosystem gemacht worden. Also es ist wirklich sehr, sehr breit abgestützt. Wir haben auch parlamentarische Stimmen aus allen großen Fraktionen. Also das ist jetzt nicht nur, sage ich mal, die politische Rechte, sondern es ist bei der FDP, die Mitte, die SP und auch die Grüne waren dabei. Und ich denke, das ist wirklich was, das uns von früher unterscheidet. Wir haben das jetzt aus allen Seiten zusammentragen können. Der Druck ist größer geworden, gemeinsam. Und das ist jetzt, glaube ich, in Bern angekommen. Und vielleicht zu deinem Punkt. Ja, diese Themen und die Forderungen liegen seit Jahren auf dem Tisch. Ich glaube, früher war es einfach so, dass diese Anliegen meistens von Einzelpersonen, kleineren Gruppierungen, ohne systematische und breit politisch abgestützte Begleitung gemacht wurden. Und ich denke, das ist das, was wir mit der SSE gemeinsam mit unseren Partnern erreichen möchten. Und wir sind überzeugt, dass das eigentlich ein Hauptunterschied sein wird. Und deshalb können wir, ich denke, optimistisch in die Zukunft schauen, dass zumindest das, was bereits am Laufen ist, auch tatsächlich dann ausgeführt wird. Und diese neuen Themen, die wir jetzt auf dem Tisch haben, die nicht ganz neu sind, aber einfach, sage ich jetzt, mit viel mehr Impact nach Bern getragen werden können.
Ja, gehen wir doch mal ganz konkret rein. Wie funktioniert so eine politische Einflussnahme? Spricht ihr hier, also die SSE, direkt mit Parlamentarierinnen und Parlamentariern, Bundesämter, Kantonen und Wirtschaftsverbänden? Und wer muss schlussendlich überzeugt werden, damit ein Vorschlag auch zu einer effektiven Reform wird?
Ja, wir sind ja eine Demokratie und eine breit abgestützte Demokratie. Das ist eine sehr gute Frage. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir als SSE hier auf allen Ebenen gleichzeitig arbeiten. Also wir führen direkte Gespräche mit Parlamentarierinnen und Parlamentariern. Wir tauschen uns regelmäßig mit Bundesämtern aus und den Kantonen. Wir haben Allianzen mit Wirtschaftsverbänden. Aber am Ende des Tages müssen National- und Ständerat überzeugt werden. Und das ist ein langer Weg. Das ist ein Prozess. Aber diese Diskussionen müssen stattfinden. Und ich denke auch da wieder, dadurch, dass das Ganze breit abgestützt ist und wir von vielen Orten Unterstützung bekommen, rennen wir da zum Teil auch wirklich offene Türen ein. Ganz konkret, wir haben regelmäßig SSA-Mitarbeitende im Bundeshaus. Die kennen sich dort wirklich gut aus, sprechen direkt mit den National- und Ständeräten. So auch, by the way, in den letzten 3 Tagen. Man hat auch schon Gewisses aus Bern gehört und ich kann euch sagen, es werden auch noch weitere gute News kommen. Da geht es da um Problemschilderungen, ganz konkrete Problemschilderungen und auch Vorschläge aufzubringen, die dann mit parlamentarischen Vorstößen angegangen werden können. Das ist der formelle Weg. Der dauert, braucht Geduld, aber er ist zentral, um den Stein ins Rollen zu bringen. Und dann, du hast es erwähnt, gewisse Themen nehmen wir direkt dann auch mit den Bundesämtern auf. Wir haben einen sehr guten Kontakt zum Beispiel zu den Leuten im Kanton Zürich. Also es ist ein sehr offener und guter Austausch. Vielfach trifft man dort auf Leute, man hat immer das Gefühl, das sind große Bürokratien, aber auch Leute, die eigentlich sehr viel Freude daran haben, etwas ändern zu können. Und ich denke, das ist das Dankbare an dem, was wir machen. Es gibt eigentlich niemanden, der gegen Startups ist. Und ich glaube, das ist auch ein großer Hoffnungsschimmer, den wir haben.
Ja, das ist doch schon mal schön zu hören. Du hast gesagt, es kann lange dauern. Was heißt es? Es gibt viele Gesetze, die sind noch nach Jahrzehnten nicht umgesetzt. Über welchen Zeithorizont plant ihr hier mit der Umsetzung der Vorschläge? Und was möchtet ihr eben kurzfristig auch erreichen? Du hast schon ein paar Sachen ein bisschen erwähnt.
Ja, der berühmte Zeithorizont. Ich denke, wir müssen realistisch sein und deshalb denken wir in zwei Geschwindigkeiten. Es gibt schnelle Wins in den nächsten 12 bis 18 Monaten. Ich weiß, für ein Startup ist das sehr lange. Im politischen Prozess ist das extrem schnell. Das zum Beispiel bei administrativen Prozessen, das Thema ist digitaler Staat, oder? Dass da gewisse Abläufe viel schneller passieren können. Da wieder das Beispiel mit dem Austausch mit dem Kanton Zürich. Und dann gibt's halt diese mittel- bis langfristigen Gesetzesanpassungen. Da hast du recht, Guy. Das ist ein Prozess, der dauert halt seine Zeit. Aber auch da wieder, wir sind überzeugt, dass aufgrund der geschlossenen Front, die wir hier haben, dass das den Stein schneller ins Rollen bringen kann.
Ja, im Papier wird unter anderem eine nationale Fondsstruktur mit dem Ziel erwähnt, jährlich zusätzlich 1 Milliarde Schweizer Franken in den Startup-Markt hierzulande zu bringen. Ja, wie realistisch ist dieses Ziel und woher soll das Kapital konkret denn kommen?
Also, es ist sicherlich ambitioniert, aber wenn man schaut, wie viel Geld in der Schweiz, ich sage jetzt nicht rumliegt, aber zur Verfügung steht, ist 1 Trillion roughly, man kann das messen, wie man will, das Geld ist ja vorhanden. Also, ich glaube, das ist ja schon mal das Gute. Da, jetzt geht es wirklich darum, dass wir die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Andere Länder, wo wir vielleicht ein bisschen kritisch sind, Frankreich zum Beispiel, die haben das eigentlich gar nicht so schlecht mit ihrem TB-Fonds gezeigt, dass man institutionelles Kapital mobilisieren kann. Der Staat muss das vielleicht zum Teil ein bisschen vereinfachen und auch da wieder manchmal als Vorbild auftreten. Dänemark beispielsweise hat das auch seit einigen Jahren sehr erfolgreich eingeführt. Holland ist ein weiteres Beispiel. Und dort ist zum Teil, wenn man es vergleicht, weniger Kapital vorhanden. Also auch das hat geklappt. Wichtig ist zu wissen, das Kapital muss aus verschiedenen Töpfen kommen. Das eine ist Pensionskassen. Ich denke, das müssen wir nicht weiter vertiefen. Dann ist bei den Corporates auch da wieder, glaube ich, einiges, das man rausholen kann. Und wir müssen natürlich auch, ich sage mal, Family Offices, Industrielle mit an den Tisch bringen. Auch da wieder versuchen wir, eine Rolle als Katalysator zu spielen, gemeinsam mit diesen anderen Playern. Und ich denke auch da wieder, wenn das breit abgestützt ist, die Leute immer wieder dasselbe hören, es geht auch um das Thema Education, man muss die Leute auch zum Teil ein bisschen an der Hand nehmen und positive Anreize sprechen, werden wir das erreichen. Werden wir das in den nächsten 5 Jahren erreichen? Vielleicht nicht. Nichtsdestotrotz, wenn man sich anschaut, was für Kapital da ist und was wir für Investitionsmöglichkeiten haben, gibt es aus unserer Sicht keinen Grund, dass wir das nicht erreichen können.
Ja, und wenn wir jetzt gerade eben in die 5-Jahres-Zukunft mal schauen, welche Veränderungen müssen bis dahin umgesetzt und sichtbar sein, damit du, Michi, sagst, hey, die Startup-Agenda Schweiz, die wir da im 2026 aufgesetzt haben, die hat einen echten Unterschied gemacht.
Ja, ich hätte jetzt gerne die Kristallkugel, aber gut. Ich denke, aus unserer Sicht ist es erstens mal das Thema Mitarbeiterbeteiligung, oder? Dass wir ESOP-Strukturen haben, die schweizweit einheitlich und steuerlich fair geregelt sind. Dass man weiß, woran man ist. Das ermöglicht dann auch, Talente anzustellen aus der ganzen Welt und auch Talente zu halten. Das ist nämlich auch oft ein Thema. Die Leute kommen dann, haben einen guten Lifestyle und dann realisieren, naja gut, diese Mitarbeiterbeteiligungspläne sind gar nicht so attraktiv und dann gehen die Leute halt zum Teil wieder. Und das ist natürlich umso schade. Das Ziel ist ambitioniert, aber wenn wir natürlich in 3 Jahren sagen können, wir haben among the best employee stock option possibilities in the world, wäre das fantastisch. Zweitens, sicherlich die Arbeitsbewilligungen. Einige Kantone, Zug, Schweiz zum Beispiel, haben bereits gezeigt, dass dies möglich ist, dass man da relativ unbürokratisch Visas erteilen kann. Natürlich müssen die Qualifikationen stimmen. Es muss ein Nachweis sein, dass die Leute das auch entsprechend umsetzen können. Aber diese Kantone realisieren, dass für Startups, Scale-ups unabdingbar ist, solche Leute einstellen zu können, ohne dass das Monate, und ihr wisst selber, Monate bedeuten auch wieder Geld. Ne? Also von dem her, das ist ganz wichtig, sicherlich ein Riesenthema. Und das Dritte, wir sind immer wieder beim gleichen Thema, das Kapital, sicherlich eines der größten Hebel. Ich denke auch, wir werden vielleicht diese Milliarde in 3 Jahren nicht haben, aber wenn wir mal die Hälfte hätten, wäre das schon unheimlich viel.
Ja, Michi, vielen Dank für das Gespräch und die konkreten Einblicke in die Startup Agenda Schweiz. Wir werden die Entwicklung auf jeden Fall weiterverfolgen und wünschen dir alles Gute und viel Erfolg.
Max Guy, ganz herzlichen Dank, dass wir hier sein durften.
Gut, kommen wir zur Hörfrage der Woche, diesmal von Luis aus Zürich. Er schreibt uns, ich frage mich als Gründer, wann ist Venture Capital wirklich sinnvoll und wann kauft man sich mit dem Kapital vor allem Wachstumsdruck, höhere Erwartungen und weniger Freiheit, also der Wolf im Schafspelz ein. Ich finde die Frage besonders spannend, weil wir in der Startup-Welt nicht Finanzierung häufig sehr einseitig wiedergeben. Wenn ein Unternehmen 15 oder 50 Millionen einsammelt, klingt das zunächst einmal wie ein Erfolg. Es gibt eine Meldung, vielleicht ein Foto mit den Investoren und die Zahl selbst wird schon fast schon zum Qualitätsmerkmal, gerade in den aktuell brutal hohen Runden, die auch hierzulande jüngst stattgefunden haben. Ja, dabei ist eine Finanzierungsrunde ja eigentlich noch kein Beweis dafür, dass ein Geschäftsmodell funktioniert. Sie zeigt zunächst einmal nur, dass Investorinnen und Investoren bereit sind, auf eine bestimmte Zukunft zu wetten. Ob diese Zukunft dann tatsächlich eintritt, ist eine ganz andere Frage. Ja, und das Geld kommt natürlich auch nicht ohne Gegenleistung. Man verkauft Anteile, also Equity, man gibt einen Teil der Kontrolle ab und vor allem verändert sich die Erwartungshaltung. Plötzlich geht es nicht mehr nur darum, ein gutes Unternehmen aufzubauen, es geht dann darum, schneller zu skalieren, zu wachsen, neue Märkte zu erschließen, mehr Leute einzustellen und in relativ kurzer Zeit deutlich größer zu werden. Das kann dann genau richtig sein. Es gibt Geschäftsmodelle, bei denen Geschwindigkeit wichtig, essentiell ist. Wenn der Markt gerade entsteht, Netzwerkeffekte eine große Rolle spielen oder Wettbewerber sehr schnell Kapital aufnehmen, kann es eben dann gefährlich sein, zu langsam zu handeln. Also es geht dann darum, ein sogenanntes King-Making zu machen und einer Unternehmung in kurzer Zeit sehr viel Kapital zur Verfügung zu stellen, so wie man das zum Beispiel bei Anthropic und OpenAI in den letzten Monaten sehr schön gesehen hat. Aber es gibt eben auch Unternehmen, bei denen dieser Druck eher schadet, also Firmen, die eigentlich gesund aus dem eigenen Cashflow, also bootstrappen können, aber nach einer großen Runde plötzlich eine andere Logik verfolgen müssen. Dann wird Wachstum schnell wichtiger als Profitabilität, es werden Teams aufgebaut, Marketingbudgets erhöht und neue Märkte auf Teufel komm raus eröffnet, obwohl das Kerngeschäft vielleicht noch gar nicht wirklich ready oder stabil ist. Und ich glaube, genau darum geht's in Louis' Frage. Ist Venture Capital immer ein Beschleuniger, ein Akzelerator oder kann es eben auch dazu führen, dass man ein Unternehmen in eine Richtung drängt, die gar nicht zum Geschäftsmodell passt? Ja, Guy, woran erkennt ein Gründer denn, ob VC wirklich zum Geschäftsmodell passt oder ob Bootstrapping eigentlich die bessere Strategie wäre?
Ja, für mich beginnt es eigentlich mit einer ganz einfachen Frage, die heißt: Braucht das Unternehmen Geschwindigkeit, um überhaupt gewinnen zu können? Es gibt Geschäftsmodelle, bei denen Kapital ein echter strategischer Vorteil ist. Zum Beispiel, wie du es erwähnt hast, wenn ein Markt eben gerade entsteht, die Netzwerkeffekte entscheidend sind oder auch hohe Anfangsinvestitionen nötig sind, bevor das Produkt überhaupt skalieren kann, dann kann es wirklich gefährlich sein, zu langsam zu wachsen oder vielleicht braucht man eben überhaupt das Geld, dass man aufstehen kann und in den Markt gehen kann. Aber viele Unternehmen, die brauchen nicht automatisch Geld von Investoren oder VCs, wenn ich ein solides Produkt verkaufen kann, frühen Umsatz erziele und aus dem Cashflow wachsen kann, ist Bootstrapping oft eine sehr attraktive Option. Dann behalte ich mehr Anteile als Unternehmer, ich halte die Kontrolle am Unternehmen und das bringt häufig auch viel mehr Ruhe bei strategischen Entscheidungen für den Unternehmer mit. Die entscheidende Frage ist für mich deshalb nicht, könnte ich Geld aufnehmen, sondern was genau kann ich mit dem Geld erreichen, das ohne externes Kapital nicht oder deutlich schwieriger möglich wäre.
Ja, es ist ein sehr spannendes Thema. Ein Startup, das wir im Moment anschauen, ich nenne jetzt natürlich keine Namen, für ein Investment bei Koyo. Ich habe die dann gefragt bei einem letzten Meeting, ja, wollt ihr überhaupt Venture Capital? Also ich meine, es ist auch eine Frage der eigenen Strategie. Und die Gründer und Gründerinnen sagen, ja, natürlich will ich Venture Capital, ich will mega schnell wachsen. Aber wenn man dann mal auf den Zahn fühlt und denen auch erklärt, was das bedeutet, oder? Ich sage immer, wenn du VC nimmst, erhöht das auch das Risiko des Totalverlusts, weil du ein System natürlich extrem belastest. Natürlich kann es sein, dass man mit VC-Geld sehr groß wird, aber die Wahrscheinlichkeit ist auch sehr, sehr groß, dass es eben nicht funktioniert, oder? Versus eine Firma inkrementell aufbauen, Schritt für Schritt aufbauen, wie du gesagt hast, solides Cashflow-Modell aufbauen, super Dividenden-Case und allen geht's bestens und solche Cases gibt es auch und die sind sehr nachhaltig, sehr erfolgreich und das hat sehr, sehr viel mit dem Charakter zu tun der Gründerinnen und Gründer, oder? Und hier ist schon wichtig, dass man sich ganz früh in einem Founder Agreement unter den Gründern diese Frage stellt und diskutiert, ja, was will man überhaupt? Es ist immer die Frage, will man den goldenen Apfel ganz oben auf dem Baum, der aber sehr schwer zu kriegen ist? Oder gibt man sich zufrieden mit dem schönen, roten, saftigen Apfel beim zweiten Ast? Ja, oder nimmt man einfach einen Apfel, der noch viel weit einen low-hanging fruit und sagt, gut, wir machen jetzt ein cooles Geschäftsmodell. Wir hatten jüngst ja so ein Exit von einem Startup, die haben, was haben die gemacht? Hunde-Utensilien verkauft, ja, okay. Oder? Das war ein 10 Millionen Exit. Klar gab es einen Earnout. Beide Gründer haben jetzt wahrscheinlich plus minus 2-3 Millionen herausgezogen. Ja, da kann man auch ein paar Jährchen surfen gehen und ein schönes Leben führen, oder? Deshalb ist schon die Frage, die man sich stellen muss, weshalb immer groß und so, wenn das überhaupt nicht zum Charakter passt. Und glaube ich, das ist eine ganz wichtige Frage. Und für uns als Investoren ist das eine extrem wichtige Frage. Das heißt, wir müssen die Gründer gut kennen, weil die Gründer sagen, schon mal, hey, ich will jetzt groß werden, aber sie sind weder die Typen dazu, noch haben sie die Fähigkeiten dazu. Und deshalb ist es dann echt extrem wichtig, dass man eben auf den Zahn fühlt und dann gemeinsam entscheidet, was die richtige Strategie für die Firma ist. Und es gibt natürlich auch dann die Sorge, eben, dass Geld schlechte Gewohnheiten fördern kann. Und ja, was verändert sich in einem Startup, Guy, wenn plötzlich viel Kapital auf dem Konto liegt?
Ja, vielleicht mal grundsätzlich, Kapital auf dem Konto, das verstärkt häufig das, was bereits vorhanden ist. Das verändert nicht grundlegend, wie eine Firma aufgestellt ist. Ein gutes Team, das kann mit einem klaren Geschäftsmodell natürlich viel schneller wachsen. Aber wenn noch nicht klar ist, warum Kunden das Produkt wirklich kaufen, dann kann das Geld auch effektiv zu Problemen führen und andere Probleme eben gerade wiederum verdecken. Wir haben das letzte Woche schon im Podcast aufgenommen. Plötzlich wird eben dann schnell eingestellt, weil man hat das Kapital, man hat den Wachstumsdruck, man hat mehr Budget für Marketing, weiß zwar noch nicht, wie man die verwenden soll, und dann eröffnet man einfach mal neue Märkte, obwohl eigentlich das Kerngeschäft noch gar nicht stabil ist. Das fühlt sich dann eine Zeit lang wie Wachstum an, und vielleicht hat man dann eben einfach Umsatz eingekauft für teures Geld, also einen Umsatzfranken für irgendwie 10 Investment-Dollars. Und dann hat man eigentlich gar kein tragfähiges Unternehmen aufgebaut. Und ja, manchmal kommt man nicht mal bis zum Umsatz, sondern man hat einfach eine sehr teure Beschäftigung für die Founders gehabt mit Teamaufbau und internen Prozessen. Und deshalb kann Knappheit auch etwas sehr Positives sein. Sie zwingt die Gründer dazu, Prioritäten zu setzen, den Fünfer vielleicht mal umzudrehen. Und sie müssen dann sehr genau verstehen, was Kunden wirklich brauchen und wofür sie tatsächlich bezahlen und wo sie eben ihren Fünfer investieren, damit es den größten Impact gibt. Das macht halt manchmal langsamer, aber man weicht dann häufig auch viel gesünder, wenn man auch in die Wachstumskurve kommt. Wenn wir das jetzt mal umdrehen, Bootstrapping ist manchmal auch eine Ausrede, so die romantische Vorstellung, wir sind unabhängig und eigentlich müsste das Unternehmen viel schneller wachsen.
Ja, genau. Also ich glaube, man sollte Bootstrapping nicht automatisch als moralisch bessere Variante darstellen, so wie es viele machen. Langsames Wachstum ist kein Selbstzweck. Es kann genauso riskant sein, zu vorsichtig zu sein, Chancen zu verpassen oder aus Angst vor Kontrollverlust, und das sieht man ja sehr oft, nicht ausreichend zu investieren. Ja, für mich geht es deshalb um die Reihenfolge. Es sollte klar sein, nebst der eigenen Strategie, dass das Produkt eben funktioniert, dass Kunden wirklich einen Mehrwert sehen und dass es einen plausiblen Wachstumskanal gibt. Wenn zusätzliches Kapital dann hilft, ein funktionierendes Modell schneller zu skalieren, ja, dann kann Venture Capital natürlich sehr, sehr sinnvoll sein. Und das ist, glaube ich, die Kardinalfrage. Also, kann zusätzliches Kapital helfen, ein Modell schneller zu skalieren? Problematisch wird es, wenn das Geld nicht als Verstärker eines funktionierenden Geschäftsmodells dient, sondern als Ersatz dafür, oder wenn Gründer Kapital aufnehmen, weil eine große Runde nach außen wie Erfolg aussieht. Wir haben vor kurzem über Fast Follow-Ons geredet, das geht so ein bisschen in das herein, ohne sich eben zu fragen, welche Verpflichtungen damit verbunden sind, oder? Ja, und vielleicht ist die Antwort auf Louis' Frage, Venture Capital ist dann sinnvoll, wenn Geschwindigkeit tatsächlich ein strategischer Vorteil ist und man ziemlich genau weiß, was man mit dem Geld beschleunigen möchte. Also wer Kapital aufnimmt, verkauft nicht nur Anteile, er oder sie entscheidet sich meistens auch für einen bestimmten Weg, mehr Tempo, ambitioniertere Ziele und weniger Freiheit. Das ist in der Tat so, und deshalb muss diese Frage ganz zu Beginn unter den Gründern gestellt werden. Das, denke ich, ist hier essentiell.
So, kommen wir zu den Transaktionen. Auch letzte Woche sind einige Transaktionen kommuniziert worden und hier beleuchten wir wie immer die wichtigsten in unseren Augen. Starten wir gleich mit Stellar Alpina, einem Zürcher SpaceTech-Startup mit Sitz im Innovationspark in Zürich. Nur wenige Monate nach der Gründung haben sie eine Pre-Seed-Runde von über 3,5 Millionen Schweizer Franken abgeschlossen. Die Runde wurde von Founderful angeführt mit Beteiligung von LP und I sowie weiteren strategischen Deep-Tech-Investoren. Das ist ein sehr früher, aber ambitionierter Space-Tech-Propulsion-Case aus dem Schweizer Ökosystem.
Ja, Stellar Alpina entwickelt kompakte Rotating Detonation Rocket Engines, kurz RDREs, für die Bewegung von Satelliten und anderen Assets nach dem Launch. Der Punkt ist, der Zugang zum Orbit wird günstiger, aber das Verschieben von Nutzlasten zwischen Orbits bleibt langsam und ineffizient. Stellar Alpina will diese Lücke mit kleineren und effizienteren Triebwerken schließen.
Ja, wenn wir uns das so anschauen, finde ich spannend, vor allem die Geschwindigkeit der technischen Execution. 82 Tage nach der Firmengründung hat das Team bereits eine komplette Testkampagne mit dem ersten Engine Prototype abgeschlossen, inklusive 8 Tests und sie haben dabei bis zu 5 stabile Detonationswellen ausgeführt. Laut dem Unternehmen war das die erste bekannte kommerzielle RDRE-Hotfire-Kampagne in Europa.
Ja, die Gründer stammen aus der ARIS, der Academic Spaceflight Initiative Switzerland, und haben dort bereits 2024 das erste studentisch gebaute RDRE entwickelt. Das Team bringt also nicht nur akademisches Know-how mit, sondern eine sehr testgetriebene Engineering-Kultur. Es geht um Bauen und Feuern, Zerstören, Lernen, Verbessern. Genau diese Geschwindigkeit ist in einem Markt wichtig, in dem eben Entwicklungszyklen sehr, sehr oft lang sind.
Ja, und sie wollen mit dem Kapital nun weitere Hotfire-Kampagnen durchführen, eine größere Testinfrastruktur aufbauen und die Entwicklung eines flugfähigen Triebwerks das Geld investieren. Strategisch geht es darum, aus einem frühen technischen Proofpoint eine kommerzielle Plattform für In-Space Mobility zu bauen, also für Transfer, Repositionierung und komplexere Missionen zwischen höheren Orbits.
Für die nächste Transaction gehen wir ins Thurgau. Kann man auch sagen Most-Indien, ist das korrekt? Weißt du das?
Kann man so sagen. Ich weiß nicht, ob alle Thurgauer Freude daran haben.
Okay, gut. Coach Better heißt das, ein 2018 gegründetes Sport-Tech-Startup, hat eine Pre-Series-A-Runde über 6,4 Millionen Franken abgeschlossen. Neu steigt auch der Deutsche Fußballbund als strategischer Investor ein. Das Unternehmen beschäftigt inzwischen rund 60 Mitarbeitende und startet mit der Runde in die nächste internationale Wachstumsphase.
Ja, Coach Better entwickelt eine digitale Plattform für Sportvereine, die Trainingsplanung, Teammanagement, Kommunikation und Vereinsadministration in einer Lösung bündelt. Trainer können Einheiten besser erstellen, Spiele analysieren, Leistungsdaten auswerten und auf eine Bibliothek mit über 700 Übungen und Fachinhalten zugreifen. Der Schwerpunkt liegt klar auf Fußball, die Software lässt sich aber grundsätzlich auch in andere Sportarten wie Tennis einsetzen.
Die Zielkunden sind vor allem Amateurvereine, Verbände und Clubs, die ihre sportlichen und administrativen Prozesse digitalisieren wollen. Coach Better wird bereits von tausenden Vereinen weltweit genutzt, sagen sie, mit wichtigen Märkten in den USA, Australien und Deutschland. Gleichzeitig zählen auch Spitzenclubs wie Manchester City und Borussia Dortmund sowie nationale Verbände zu den Nutzern.
Ja, und ich finde es spannend, der Einstieg des DFBs als strategischer Investor. Der Verband, der zählt mehr als 8 Millionen Mitglieder und über 24.000 Vereine. Das sind schon enorme Zahlen. Und das bringt Coach Better natürlich direkten Zugang zum deutschen Amateurfußball. Gemeinsam entwickeln die beiden das sogenannte digitale Vereinsheim, eine Plattform für Vereinsverwaltung und Vereinsmanagement. Das ist deutlich mehr als ein klassisches Finanzinvestment. Der Investor ist gleichzeitig ein zentraler Distributionspartner.
Das Kapital soll vor allem in den Ausbau des Teams und die Weiterentwicklung der Plattform fließen. Besonders wichtig ist dabei, Erkenntnisse aus dem Profifußball stärker in Produkte für den Breitensport zu übersetzen. Neben dem DFB beteiligen sich auch bestehende Investoren wie Bright Eye Ventures, Swiss Founders Fund und 10-11, sowie bekannte Fußballpersönlichkeiten wie Hansi Flick, Paul Lambert und Julian Draxler erneut an der Runde.
Ja, kommen wir zur letzten Transaktion von heute. Nuclidium, ein Biotech-Unternehmen. Dafür gehen wir nach Basel. Sie haben eine überzeichnete Series B-Erweiterung von über 26 Millionen abgeschlossen, zusammen mit der ersten Tranche von 79 Millionen aus dem letzten Jahr, also 2025, erreicht die Series B nun 105 Millionen Schweizer Franken. Das ist doch eine große Biotech-Runde für die Schweiz und zeigt auch gut, wie viel Kapital aktuell in neue Ansätze der Krebsdiagnostik und Therapie fließt.
Ja, Nuclidium entwickelt sogenannte, ich hoffe, ich sage das richtig, Radiotheranostics, also Wirkstoffe, die Diagnostik und Therapie miteinander verbinden. Das Unternehmen koppelt tumorbindende Moleküle an zwei unterschiedliche Kupferisotope, also Kupfer 61 für die Bildgebung und Kupfer 67 für die Behandlung. Die Idee ist, mit strukturell ähnlichen Molekülen zuerst sichtbar zu machen, wo die Tumore sitzen und anschließend genau dort gezielt therapeutisch anzusetzen, habe ich herausgefunden.
Ja, die Firma, die hat zwei Lead-Programme, eins für metastasierenden Prostatakrebs und eins für metastasierenden Brustkrebs. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt nach dem dritten Mal. Laut Unternehmen haben beide Programme in bisherigen Daten eine bessere Läsionserkennung und höhere Tumor-zu-Hintergrund-Verhältnisse gezeigt als bereits zugelassene Tracers, also Moleküle, die eben den Tumor sichtbar machen. Jetzt sollen beide Programme in erweiterte Phase 1 und Phase 2 Studien überführt werden.
Ja, spannend finde ich, dass Radiopharma aktuell als einer der attraktivsten Wachstumsbereiche in der Onkologie gilt. Nuclidium setzt dabei bewusst auf Kupferisotope, die sich eben gut in klinische Abläufe integrieren lassen sollten. Die Runde wurde von bestehenden Investoren wie Kurma Growth Opportunities Fund, Angelini Ventures, Wellington Partners und Neva SGR und weiteren neuen Investoren getragen.
Ja, gemäß Unternehmen fließt das Kapital in drei Bereiche, in die erweiterten klinischen Studien für die beiden Programme, dann in den Aufbau eines globalen Produktions- und Herstellungsnetzwerks für die Diagnostik und Therapie und drittens in die Entwicklung weiterer Programme für solide Tumore. Strategisch geht es also darum, aus einer klinisch differenzierten Plattform ein skalierbares Radiopharma-Unternehmen mit internationaler Infrastruktur aufzubauen.
So, das wär's gewesen mit Burnrate, dem VC Insider Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Weekend. Take care und tschüss.